Jetzt ringfrei zur letzten Runde. Intimität in der Ehe. Und diesmal meinen wir mit Intimität tatsächlich Sexualität. Und auch im Blick auf dieses Thema ist es gut, mit einer Vorbemerkung zu beginnen. Im Blick auf Sexualität gab es in den letzten 2000 Jahren zwei Extreme. Auf der einen Seite ist das Pendel jahrhundertelang in die rechte Richtung geschlagen und Leibfeindlichkeit und eine Geringschätzung der Sexualität war an der Tagesordnung, war weit verbreitet. Und ich darf euch gleich sagen, beides kommt nicht aus der Bibel. Weder Leibfeindlichkeit noch Geringschätzung der Sexualität. Leibfeindlichkeit kommt aus der griechischen Philosophie und Geringschätzung der Sexualität kommt leider von einigen Kirchenvätern, denen wir ansonsten gute Dinge auch verdanken, nicht nur, auch. Augustin zum Beispiel hat hier eine maßgebliche Rolle gehabt. Er, der ehemalige Playboy, der früher ein Lotterleben geführt hatte, schlug dann ins andere Extrem und hat dann später Sexualität ziemlich geringschätzig bedacht und hat gesagt, höchstens zum Zeugen von Kindern. Alles, was darüber hinausgeht, hat er als Wollust gebrandmarkt. Gerade Augustin und einige andere auch waren Kinder seiner Zeit. Jahrhundertelang war das die dominierende Seite, Leibfeindlichkeit, Geringschätzung der Sexualität. Und die Älteren von uns, zu denen ich mich jetzt auch schon zählen darf und muss, haben das letztes Jahrhundert noch miterlebt, wie das Pendel auf die linke Seite geschlagen ist. Und seit der sogenannten sexuellen Revolution in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts ist das Pendel eben ganz rumgeschlagen und heute haben wir eine Vergötzung der Sexualität und reiner Vergnügungssex wird propagiert. Ich gebrauche das Wort Sex nur ein einziges Mal, nur hier, und zwar in negativen Zusammenhang. Ich möchte euch sogar bitten, reden wir nicht von Sex, das ist illustrierten Sprache. Reden wir von Sexualität, meinetwegen, Deutsch Geschlechtlichkeit oder umschreibend vom Zusammenkommen von Mann und Frau, kann man auch sagen, ja, aber das ist ein hartes Wort, das gebrauche ich hier nur in dem Zusammenhang. Extreme sind nie gut. Es gibt einen Weg in der Mitte, einen gesunden Weg in der Mitte und den zeigt uns die Bibel, die Schrift. Wenn wir im Blick auf dieses Thema die Bibel anschauen, werden wir als erstes wieder sehen, es ist ein Geschenk, es ist eine gute Gabe Gottes. Gott hat zuerst an Sexualität gedacht, als er den Menschen zweigeschlechtlich geschaffen hat. Da hat er diese Entscheidung getroffen und wir sind sexuelle Wesen von Anfang an. Auch kleine Kinder sind schon sexuelle Wesen. Wir haben das in der DNA drin, das Geschenk der Geschlechtlichkeit. Wenn wir mal durch die Bibel durchgehen, dann sehen wir gleich im ersten Kapitel diese Aussage, seid fruchtbar und mehret euch. Da ist es indirekt angesprochen. Natürlich dient Sexualität der Fortpflanzung der Menschheit. Hätten es unsere Eltern nicht praktiziert, wären wir nicht da. Hätten wir es nicht praktiziert, wären unsere Kinder nicht da. Natürlich dient es der Fortpflanzung der Menschheit. Aber nicht nur. In Kapitel 2 von Genesis, was ich heute Morgen gelesen habe in meiner Bibel, da steht, sie hilft, die Einsamkeit des Menschen zu überwinden. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Und in Kapitel 5 der Sprüche und in 5. Mose erfahren wir, dass Sexualität auch zur Freude der Ehepartner gegeben ist. In Sprüche 5 wird dem Mann gesagt, dass er sich an der Frau seiner Jugend freuen soll. Und dann wird der Körper der Frau beschrieben. Er darf sich freuen an dem Körper seiner Frau. Das ist Sprüche 5. Und 5. Mose ist noch eindeutiger. Das kennen auch manche von uns. Da wird dem jung verheirateten israelitischen Ehemann gesagt, dass er ein Jahr lang vom Wehrdienst befreit war. Er sollte zu Hause bleiben und lernen, seine Frau zu erfreuen. Was soll der denn machen mit ihr? Mühle und Halma spielen? Nein, da steht im Hebräischen, er sollte lernen, seine Frau auf geschlechtlichem Gebiet zu erfreuen. Warum muss denn das ein Mann lernen? Weil die Sexualität der Frau ganz anders funktioniert als die des Mannes. Darf ich das mal so ganz pauschal sagen? Bei uns Männern geht alles sehr, sehr schnell und bei der Frau sehr langsam. Und das sind zwei so verschiedene Konzepte und darum muss das ein Mann lernen, wie er seine Frau erfreuen kann. Noch eine Aussage, wo ich jetzt nicht direkt eine Bibelstelle liefern kann. Durch Sexualität kann Liebe ausgedrückt werden. Nämlich, wenn die Ehepartner einander beschenken wollen, auch mit ihrer Körperlichkeit inklusive Sexualität, dann können sie damit Liebe ausdrücken. Aber es ist auch möglich, Sexualität zu praktizieren und reinen Egoismus auszudrücken. Und das wird dann wahrscheinlich eher der Mann sein, der in dieser Weise da vorgeht. Aber wenn die beiden wirklich einander lieben, dann können sie auch auf diese Weise einander Gutes und Schönes tun und Liebe ausdrücken. Ihr seht, es ist eine gute Gabe Gottes. Wir brauchen uns nicht schämen. Wir als Verheiratete dürfen es vor den Augen Gottes genießen, dankbar. Wir können sogar Dank dafür sagen. Es kann ein Gebet eingeschlossen werden. Natürlich hat der Teufel es fertiggebracht, diese gute Gabe Gottes so sehr in den Schmutz zu ziehen, wie wohl bei keiner anderen Gabe Gottes. Gerade mit der Sexualität. Und darum müssen wir zweites feststellen, der Rahmen für die sexuelle Gemeinschaft ist die Ehe und nur die Ehe. Und das bringt alle in eine Spannung, die noch nicht verheiratet sind und auch solche, die nicht mehr verheiratet sind und letztere vielleicht sogar noch stärker. Denn die kennen das ja aus ihrer Ehezeit und nun sind sie getrennt, geschieden, verwitwet, können es nicht mehr haben oder auch aus Krankheitsgründen oder was immer sein kann, wenn man es nicht mehr haben kann, ist ja der Verlust noch stärker, als wie wenn man es noch gar nicht kannte. Trotzdem, wir halten fest, was die Schrift sagt, der Rahmen für die sexuelle Gemeinschaft ist die Ehe. Ich bringe jetzt nur noch eine einzige Bibelstelle aus dem Alten Testament. 5. Mose 22, wir haben es jetzt ausnahmsweise hier auf der Leinwand, aber ihr dürft auch aufschlagen. Ein Wort aus dem Gesetz, also ein Wort an Israel und trotzdem, das ist derselbe Gott, an den wir auch glauben. Und schaut mal, was hier ausgedrückt wird. Da heißt es, wenn ein Mann ein Mädchen trifft, eine Jungfrau, die nicht verlobt ist und ergreift sie und liegt bei ihr und sie werden dabei angetroffen. Was geschieht hier? Hier nimmt ein Mann vorweg, was in die Ehe gehört. Was soll jetzt passieren? Dann soll der Mann, der bei ihr lag, dem Vater des Mädchens 50 Schekel Silber geben. Er musste eine Entschädigungssumme bezahlen. Und es soll seine Frau werden, weil er sie geschwächt hat. Er kann sie nicht entlassen alle seine Tage. Er muss jetzt nachträglich diese Sache legitimieren. Er muss den Zustand herstellen, der eigentlich hätte vorliegen sollen. Der Rahmen der Ehe muss eingegangen werden. Er muss sie heiraten und er darf sie nie mehr entlassen, weil er schon vorweggenommen hat, was in die Ehe gehört. Gut, wenn ich junge Leute vor mir habe, die verdrehen da immer ein bisschen die Augen, wenn ich mit so einer alttestamentlichen Stelle komme. Die sagen dann unausgesprochen, wir sind Christen, zeig uns das im Neuen Testament. Wo steht das da? Und dann zeige ich Ihnen diese Stelle. Eines der bekanntesten Kapitel der Bibel überhaupt ist Johannes 4. Die Frau am Jakobsbrunnen kommt ungefähr in jedem dritten Frauenfrühstückstreffen dran. Ja, meine Frau spricht da auch gerne drüber. Und schaut mal, was der Herr Jesus zu der Frau sagt. Vielleicht habt ihr es unter dem Aspekt noch nie so interpretiert. 5 Männer hast du gehabt, also mit denen war sie zusammen, klar. Und der, den du jetzt hast, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Mit anderen Worten, ihr Lieben, Jesus Christus hat ein eheähnliches Verhältnis, nicht als Ehe anerkannt. Punkt. Ausrufezeichen. Der sagt, das ist nicht dein Mann, das ist dein Liebhaber, dein Lover. Ja, soll ich es ganz hart sagen, dein Hurer, aber das ist nicht dein Mann. Kein Ehebund geschlossen. Das geht nicht. Und in 1. Korinther 7 springen wir zu Paulus. Wir sind immer noch bei dem Gedanken, dass der Rahmen für die sexuelle Gemeinschaft die Ehe ist. Paulus schreibt an die Korinther, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt. Zwischen Paulus und den Korinthern gingen Briefe hin und her. Er war ja 1,5 Jahre in Korinth gewesen, hatte die Gemeinde gegründet, war weitergezogen nach Ephesus und die schrieben Briefe. Die hatten noch kein WhatsApp, ja, die mussten Briefe schreiben. So ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Aber wegen der Unzucht habe jeder seine eigene Frau, Ehefrau steht hier im Griechischen, und jeder habe ihren eigenen Mann, Ehemann. Er sagt, um der Unzucht willen, wegen der Unzucht, das klingt so negativ. Aber ihr Lieben, das ist biblischer Realismus. Ich sagte eben, der Teufel hat es fertiggebracht, diese gute Gabe so in den Schmutz zu ziehen, die ist großen Gefahren ausgesetzt. Und darum schützt Gott sie durch die Ehe. Ich hatte einen Lehrer während meiner Ausbildung, das war Heiko Grimmer, Dr. Heiko Grimmer, ein Schwab. Und er war mein Ethiklehrer und ich habe wirklich viel von ihm gelernt. Unter anderem hier in dem Zusammenhang hat er einen interessanten Vergleich gebraucht. Er hat die Sexualität mit einem Verbrennungsmotor verglichen. Nicht unbedingt von einem Trabi, aber von einem normalen Auto, ja. Und auf jeden Fall im Verbrennungsmotor, wenn es kein Diesel ist, ein Benziner, da wird ein Gas-Luft-Benzin-Gemisch angezündet, ja, und explodiert und treibt die Kolben hoch und runter und diese Kraft wird auf die Räder übertragen und kann einen von Landkreis Fulda bis nach Westsachsen bringen und morgen wieder zurück. Und es ist also eine positive Kraft, die in Bewegung setzt innerhalb des Motorblocks. Aber das sind solche Kräfte, stellt euch vor, diese Explosion würde nicht im geschützten Motorblock stattfinden, sondern außerhalb, was ja technisch nicht geht, aber dann würde sie großen Schaden anrichten, alles zerstören, könnte Verletzte und Tote bringen. Und so sagt er, die Ehe ist der Motorblock, ist der Schutzrahmen. Da ist die Sexualität eine gute Kraft, die auch die beiden immer wieder zusammenbringt. Klammer auf, hoffentlich ist das nicht das Einzige, was die beiden zusammenbringt. Das ist ein bisschen zu wenig. Aber es gehört mit zu den Dingen, die die beiden immer wieder zusammenbringt. Dann springen wir lassen ein paar Verse aus, die gucken wir gleich an. In 1. Korinther 7, 8 und 9 spricht Paulus zwei verschiedene Gruppen an. Die werden hier genannt. Ich sage aber den Unverheirateten, das sind die Singles, würden wir heute sagen, und den Witwen, die nicht mehr verheiratet sind. Es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Paulus war mit 99,9%iger Sicherheit unverheiratet. Es kann sein, dass er Witwer war. Er hatte im pharisäischen Judentum eine Stellung, wo man normalerweise verheiratet sein musste. Ja? Deswegen sagen manche Ausleger, er war vielleicht Witwer. Aber zumindest war er, als er das hier schrieb, nicht verheiratet, hatte keinen Ehepartner. Ja? Und er sagt, es wäre gut, wenn sie so bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, dann sollen sie schauen, wo sie ihren Trieb befriedigen können. Nein, dann sollen sie heiraten. Dann müssen sie den Rahmen der Ehe eingehen, denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Seht ihr, immer nennt die Bibel die Ehe als Rahmen. Wir haben im Alten Testament eine Stelle gesehen, wir haben bei Jesus eine Stelle gesehen und jetzt hier bei Paulus. Die ganze Schrift lehrt das. Sexuelle Gemeinschaft, geschlechtliche Vereinigung außerhalb der Ehe nennt die Bibel außerhalb der Ehe, außerhalb des Schutzraums. Entweder Unzucht, hier steht, wie viele von euch wissen, das griechische Wort Porneia. Da hören wir schon am Klang, in welche Richtung das geht. Pornografie kommt daher. Unzucht oder Meuchea. Hört sich auch schon so komisch an, ne? Ehebruch, Meuchea. Und es gibt nur die beiden Möglichkeiten. Wenn zwei Unverheiratete sexuelle Handlungen miteinander begehen, dann ist das Unzucht. Und sobald ein Verheirateter im Spiel ist, ist Ehebruch. Es gibt nur die beiden Möglichkeiten. Da lässt die Bibel keinen Spielraum. Wir haben ein paar Verse übersprungen. Jetzt gucken wir die an. Die sind sehr wichtig für alle Verheirateten hier. Paulus sagt, damit ihr nicht der Unzucht verfallt, sollte jeder Mann seine Ehefrau haben und jede Ehefrau ihren Ehemann. Ja, das ist das Normale. Und jetzt geht er weiter und sagt, der Mann soll seine Frau nicht vernachlässigen. Er meint auf geschlechtlichem Gebiet. Da spricht man vielleicht ein bisschen ungeschickt von einer ehelichen Pflicht. Das ist nicht der ideale Ausdruck. Ja, er soll sie nicht vernachlässigen, sagt der Apostel hier. Und die Frau soll sich ihrem Mann nicht versagen. Ihr Lieben, hier ist von einem Ehepaar die Rede, die aus gesundheitlichen Gründen, Altersgründen, von den Umständen her noch in der Lage wären, geschlechtliche Gemeinschaft zu praktizieren. Wenn das mal nicht mehr möglich ist, eben aus gesundheitlichen Gründen, Gebrechlichkeit, Pflegebedürftigkeit etc., dann müssen die beiden andere Wege finden, wie sie ihre Liebe zeigen können. Aber solange das geht, ist das hier die Regel. Der Mann soll die Frau nicht vernachlässigen, die Frau soll sich ihrem Mann nicht versagen. Das bedeutet, wir müssen einander als Verheiratete so viel geschlechtliche Gemeinschaft gewähren, dass der andere nicht in Versuchung kommt, in Gefahr kommt. Und da dürfen wir auch nicht irgendwie falsche Dinge dran knüpfen, zum Beispiel, dass wir irgendwelche Bedingungen aufstellen. Es hat schon manche Frau zu ihrem Mann gesagt, ja, mein Lieber, wenn du mir den Garten umgegraben hast und wenn du mir das Wohnzimmer neu tapeziert hast, dann kannst du wieder an sowas denken. Geht nicht. Widerspricht diesem Grundsatz hier. Da müssen wir keine Hürden aufbauen und keine Sachen verknüpfen miteinander. Das ist der normale eheliche Grundsatz. Nicht versagen, nicht vernachlässigen. Und jede vernünftige, erwachsene Ehe, die geschlossen wird, ich meine jetzt nicht Extremfälle, wo Kinder verheiratet werden in manchen Kulturen mit einem Mann, ja, sondern eine normale Eheschließung, da wissen beide, dass auch Sexualität mit im Spiel ist und dass das mit zur Ehe gehört. Das wissen beide und sie gehen auf diese Sache ein und versprechen sich damit, dass sie einander nicht vernachlässigen. Jetzt kommt ein schöner Gedanke, der ist wirklich schön. Paulus sagt, die Frau verfügt nicht über ihren Körper, sondern der Mann. Ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Körper, sondern die Frau. Damit will er sagen, wir haben uns einander so vollkommen geschenkt am Tag der Eheschließung. Die Frau hat gesagt, mein Körper gehört dir. Nicht damit du damit machen kannst, was du willst. Und der Mann hat gesagt, mein Körper gehört dir. Nicht damit sie damit machen kann, was sie will. Sondern wir wollen einander dienen in Liebe und auch diese Bedürfnisse einander stillen. Natürlich ist da hier zwischen den Zeilen auch die Frage der Häufigkeit des Zusammenkommens irgendwie mit angesprochen. Und darf ich da einfach mal sagen, da gibt es unglaubliche Unterschiede. Wir hatten junge Paare vor uns, einmal ein junges Paar habe ich jetzt vor Augen, die haben uns gesagt, also die waren nicht mal 35 Jahre alt, die haben gesagt, wir kommen einmal im Monat zusammen. Ich habe ein bisschen gestutzt oder gestaunt, ja, und ich habe aber nichts gesagt, ich habe sie nicht ermahnt, ich habe nicht gesagt, das ist aber zu wenig, ja. Wenn sie sagen, das genügt ihnen, damit sind ihre Bedürfnisse gestillt, okay, dann kommen sie einmal im Monat zusammen. Ich hatte aber andere Ehepaare vor mir, da habe ich jetzt auch wieder eins vor Augen, da musste ich den Mann ernstlich ermahnen. Ich habe sogar zu ihm gesagt, sag mal, willst du deine Frau ins Grab bringen? Als sie jung waren, waren sie oft zusammen, Und sie hat sogar ehrlich zugegeben. Sie hat gesagt, es hat auch ihr Freude gemacht und das war in Ordnung so. Sie waren oft zusammen, aber dann waren sie älter geworden. Sie hatte mehrere Operationen über sich ergehen lassen. Sie hat ihn gebeten, Rücksicht zu nehmen und der Kerl hat keine Rücksicht genommen. Und so saß er mir gegenüber. Und als ich ihn ermahnt habe, da grinste der schon so komisch. Ja, ich war schon nicht überzeugt, dass der das annimmt, was ich sage. 1,5 Jahre später komme ich wieder in die Gegend, in eine andere Gemeinde und plötzlich geht die Türe auf hinten und die Frau kommt rein von diesem Mann. Und ich erkannte sie sofort und dachte, oh, du musst sie fragen, wie es ihnen geht, ja. Aber ich brauchte sie nicht fragen. Als sie mich gesehen hat, liefen ihr schon die Tränen, schossen ihr die Tränen aus den Augen. Liebe Brüder, das geht nicht, ja, das geht nicht. Ich habe vorhin gesagt, wir müssen einander entgegenkommen. Der, der mehr Bedürfnisse hat, muss lernen, sich unter der Kraft des Heiligen Geistes zurückzunehmen. Und der andere, der weniger hat, muss dem anderen entgegenkommen. Es geht nicht anders. Und da muss man vor allen Dingen drüber reden. Ihr Lieben, wenn ein Ehepaar nicht lernt, hier offen über die Situation zu sprechen, dann kann das Ganze in einer Katastrophe enden. Einmal hatten wir eine junge Frau vor uns, meine Frau und ich, die hat uns gesagt, die war 30 Jahre alt. Ich könnte für den Rest meines Lebens darauf verzichten. Da ist aber was ganz schief gegangen. Da ist aber brutal schief gegangen, wenn das eine junge Frau sagt. Ja? Und darum bitte, da muss man drüber sprechen. Und ich kann ja mal sagen, wenn man jung verheiratet ist, kommt man wahrscheinlich öfter zusammen als die älter Verheirateten. Aber vielleicht die älter Verheirateten kommen nicht so oft zusammen, aber es kann sein, bei denen ist es schöner als wie bei den jung Verheirateten. Da geht nämlich alles meistens sehr schnell. Ja? Da muss man sich entwickeln, da muss man dazulernen. Und ich sage, ich komme da gleich nochmal drauf zurück, auf den Gedanken. Noch der 5. Vers. Ihr Lieben, das ist eine apostolische Anweisung in einem Lehrbrief des Neuen Testaments. Das gilt uns, genauso wie der Römerbrief oder Epheserbrief oder andere Aussagen im Neuen Testament. Paulus sagt, keiner soll sich dem anderen entziehen, höchstens, wenn ihr euch einig werdet. Einig werden setzt Kommunikation voraus. Du kannst dir nicht mit dir alleine einig werden. Ich hoffe, du bist immer mit dir einig, weil sonst hast du echt ein Problem, ja, wenn du mit dir nicht einig bist. Aber du musst mit dem Ehepartner einig werden, du musst mit ihm kommunizieren und dann heißt es hier, eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten. Das spricht in meinen Augen von Wochen, nicht von Monaten und schon gar nicht von Jahren. Wochen, maximal, Tage oder Wochen. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir waren jung verheiratet, meine Frau und ich war damals oft als Evangelist im Einsatz. In der Liebenzeller Mission, Zeltmissionen gehalten mit Bernd Wetzel zusammen und anderen, wer die kennt, ja. Und dann kriegten wir einen Wohnwagen, meine Frau konnte mich begleiten, wir hatten noch keine Kinder, einen geräumigen Wohnwagen und wir waren jung, wir waren noch nicht mal 30 Jahre alt und wenn wir gewollt hätten, hätten wir das jeden Tag haben können. Aber ich habe zu meiner Frau gesagt, Silvia, ich mache dir einen Vorschlag. Wir wollen Seelen gewinnen für den Herrn. Wir wollen einen geistlichen Kampf hier kämpfen. Wir wollen beten und fasten, dass Menschen zum Glauben kommen. Ich mache dir den Vorschlag, lass uns in dieser Zeit verzichten. Nicht, dass ihr denkt, das wäre eine Heldentat gewesen. Überhaupt nicht. Meine Frau war sofort einverstanden. Und wir haben das so gemacht, eine Zeit lang, 2 Wochen. Oder da ist ein Ehepaar, die haben ein schwerkrankes Kind, das hat über 40 Fieber. Meint ihr, dann denken die an solche Dinge? Dann liegen sie auf den Knien. Hier, Paulus sagt, um euch dem Gebet zu widmen. Und das werdet ihr nicht ein paar Monate oder Jahre machen. Das könnt ihr jemand erzählen, der die Hose mit der Kneifzange anzieht, aber nicht mir, ja. Das kann nicht sein. Und dann fährt er fort, danach sollt ihr wieder zusammenkommen, sonst verführt euch der Satan, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Seht ihr den biblischen Realismus? Paulus sagt sogar, dann sollt ihr wieder zusammenkommen. Und wenn ihr wisst, dass er in 13 Briefen nur 10-mal den Satan nennt, dann ist das schon gewichtet, ja. Er sagt, da ist der Teufel wieder auf dem Spiel und auf dem Plan, um eine Ehe kaputt zu machen. Diesmal hier auf diesem Gebiet. Das heißt, ihr Lieben, es darf nicht einfach ein Mann alleine für sich die Entscheidung treffen und sagen zu seiner Frau, so, liebe Ehefrau, wir sind jetzt 45, 55, 65, keine Ahnung wie alt, nur dass du weißt, ich will mich jetzt ganz den geistlichen Studien widmen und diese fleischlichen Dinge, die lassen wir da hinten. Ja. Das haben schon Männer gemacht, haben die Frau aufs Trockene gesetzt und die musste dann sehen, wie sie klarkam. Oder Frauen haben gesagt, so, lieber Ehemann, wir sind jetzt 45, 55, 65, nur dass du weißt, du brauchst gar keine Signale mehr senden, das Thema ist erledigt. Und haben den Mann in Not gebracht und der ist dann zu Prostituierten gegangen, in Chemnitz oder Zwickau oder Dresden oder sonst irgendwo, wo man das für Geld kaufen kann. Ich rechtfertige das nicht, das darf ein Mann nicht. Aber wenn ihr wüsstet, wie viele gläubige Männer, die in unseren Reihen sitzen, bis in unsere Reihen gehen Männer zu Prostituierten. Ich sage nicht hier im Raum, ja, aber in unseren Reihen. Und Frauen haben da manchmal Vorschub geleistet. Ihr lieben Schwestern, ihr könnt das nicht einfach so. Wenn es nicht mehr geht, wenn du innerlich nicht kannst oder aus gesundheitlichen Gründen, dann musst du es kommunizieren. Dann, wie gesagt, müsst ihr andere Wege finden, aber nicht einfach zurückziehen ohne Kommunikation. Hier steht, einig werden. So praktisch ist das Wort Gottes und so weise eine Zeit lang verzichten und dann wieder zusammenkommen. Ich komme zum dritten und letzten Punkt. Ich möchte noch zeigen, dass es große Unterschiede gibt in der Sexualität zwischen Mann und Frau. Große Unterschiede. Gestern Abend, alle die dabei waren, haben wir gesehen, dass Mann und Frau sehr verschieden sind im Wesen und in den Bedürfnissen. Ich zeige jetzt mal hier so mit meinen Armen, ziemlich weit auseinander, aber auf keinem Gebiet geht die Schere der Unterschiedlichkeit weiter auseinander, als wie auf dem Gebiet der Sexualität. Und sofort ist bei uns allen die Frage, warum? Warum ist das so? Ich gebe euch mal die Antwort, die ich bis jetzt gefunden habe, und wenn ihr eine bessere habt, sagt sie mir, ja? Aber ich erkläre mir das Ganze so. Schaut, wir sind im Bilde Gottes geschaffen, wir Menschen. Tiere nicht. Zwei Hunde, wenn die Hündin läufig ist, die kommen auf der Straße zusammen, machen da ihr Geschäft, schauen sich nicht in die Augen. Keine Tierart schaut sich meines Wissens in die Augen während der Vereinigung. Aber Gott hat uns geschaffen, dass das nicht so laufen soll wie bei den Tieren, so ein One-Night-Stand, ja, sondern er will, dass in einer liebevollen, vertrauensvollen Gemeinschaft die beiden sich immer besser kennenlernen, immer besser aufeinander eingehen können, dass es eingebettet ist in diesen Prozess. Und das ist der Grund, warum, nach meiner Ansicht, warum das so verschieden ist. Da braucht es diese Zeit und dieses Aufeinander-Eingehen, um das immer schöner erleben zu können als Ehepaar. Das ist meine Antwort. Und wenn sie nicht zutreffend ist, dann verzeiht mir, aber ich kann euch im Moment keine andere geben. Ich sagte große Unterschiede, schon im Blick auf die Vorstellung von der Sexualität. Ich stelle jetzt mal gegenüber, beim Mann sehr stark körperorientiert, bei der Frau beziehungsorientiert. So wie ihr Wesen ist, so erlebt sie auch Sexualität. Es ist an die Beziehung geknüpft. Und ihr lieben Männer, ich war jetzt zu schnell, wir müssen hier oben noch stehen bleiben. Das heißt, es ist eine große Lieblosigkeit, von einer Frau zu verlangen, mit ihr eins zu werden, geschlechtliche Vereinigung zu haben, wenn die Beziehung nicht stimmt zwischen Mann und Frau. Das ist für eine Frau ganz schlecht, ja, ganz schwierig. Da kann es sein, sie fühlt sich benutzt, sie fühlt sich wie vergewaltigt. Die Beziehung muss stimmen. Und das heißt für uns, liebe Ehemänner, wir müssen daran arbeiten, dass die Beziehung stimmt. Unbedingt. Beim Mann steht die körperliche Einheit oft im Vordergrund, das Verschmelzen der Körper. Bei ihr die emotionale Einheit mindestens genauso wichtig, dass man das Innigste erlebt, was Menschen erleben können, dieses Verschmelzen der Herzen und Seelen. Und er sucht oft Abwechslung, sie sucht Geborgenheit. Ist nicht dasselbe. Bei ihm hat Sexualität eine ganz hohe Priorität. Ich habe noch keinen Mann kennengelernt, der gesagt hat, ach, das ist mir nicht so wichtig. Ja. Und bei ihr kann sein, andere Prioritäten sind eventuell höher, was nicht heißt, dass das Körperliche nicht schön sein soll für sie. Doch unbedingt. Unterschiede im Blick auf die Vorbereitung zum Zusammenkommen, Stimulierung. Und da habt ihr es wieder, das haben wir schon gehört, bei uns Männern ganz stark über das Sehvermögen, über die Augen. Und jetzt achtet mal drauf, hier bei Frauen, Berührung, Atmosphäre, zärtliche Worte und Handlungen, Zärtlichkeiten überhaupt. Habt ihr gesehen, liebe Männer, bei uns war die Aufzählung ziemlich schnell zu Ende, gell? Ziemlich schnell zu Ende. Was nicht heißen soll, dass uns das nicht auch alles gut tun würde, aber im Zweifelsfall würde das alleine genügen. Ein Blick, eine Berührung, eine Situation könnte genügen. Und der Mann ist schon bereit, aber die Frau nicht. Sie braucht Zeit, es braucht Vorbereitung, es braucht einen Rahmen, in den das eingebettet ist. Ich wollte noch etwas sagen, nämlich, ich bedauere meine beiden Großväter. Die bedauere ich. Wisst ihr warum? Die haben das Schönste, was Gott ihnen gegeben hat, überhaupt nicht gesehen. Ich meine unbekleidet gesehen. Garantiert nicht. Das war nicht üblich früher. Also der eine ist schon 1937 gestorben, den habe ich gar nicht gekannt, so alt bin ich nun auch noch nicht, selbst wenn ich so aussehen sollte. Ja. Und der andere, der ist 1959 gestorben, aber den habe ich auch nicht wirklich gekannt. Ich bedauere beide. Die haben meine Großmütter überhaupt nicht gesehen. Die sind zusammengekommen im Dunkeln, dreiviertels angezogen, unter der Bettdecke. Ja, das hat trotzdem funktioniert. Die haben trotzdem 16 Kinder in die Welt gesetzt. Ja, die einen 10 und die anderen 6. Aber schade, gell? Die haben das nicht gesehen. Ich will damit sagen, ihr lieben Schwestern, wenn euer Ehemann euch gerne sieht, wenn er sich freut an der Frau seiner Jugend, dann dürft ihr euch ihm auch zeigen. Ja, wir werden alle älter und das ist doch Schnuppe. Da geht's doch gar nicht drum. Der Mann, der freut sich, dein Mann freut sich an dir und dann musst du dich nicht irgendwie verstecken. Und ach, manche Frauen, die sind da so, irgendwie zieren sie sich, weil sie mal einen Gramm zugenommen haben und so. Ach, dann sage ich zu meiner Frau, ich liebe jedes Gramm an dir, ja. Also, liebe Ehemänner, da müsst ihr aufpassen und mithelfen. Aber ihr lieben Ehefrauen, wir Männer sehen euch gerne, jeder seine Ehefrau. Und das heißt jetzt nicht, ihr sollt einen 2000 Watt Strahler im Schlafzimmer installieren, das habe ich nicht gesagt. Aber Kerzenlicht oder so, gedämpftes Licht, das ist schön und dann kann man auch einander sehen. So, Bedürfnisse im Unterschied wieder. Bei uns Männern, haben wir schon gehört gestern, Respekt, Achtung, Bewunderung. Sie möchte nicht bewundert werden, sie möchte verstanden werden. Ganz anderes Konzept, ja. Sie möchte, dass er versteht, sie ist eine Frau und ihre Sexualität funktioniert nicht so wie bei einem Mann. So zack, im Handumdrehen. Sie ist eine Frau. Verständnis? Er möchte bewundert werden, sie möchte geliebt werden. Das ist nicht dasselbe. Bei ihm die körperlichen Bedürfnisse stark im Vordergrund, bei ihr die emotionalen. Seht ihr? Das ist wirklich ein ganz anderes Konzept. Und er, wenn er dann mal entflammt ist, er möchte nicht gerne abgewiesen werden. Und da machen manchmal Frauen einen ganz unnötigen, törichten Fehler. Der Mann kommt und signalisiert, dass er gerne mit ihr zusammen wäre und dann lässt sie ihn so abblitzen. So, was? Kommst du schon wieder? Hast du nichts anderes im Kopf? Und so, ja, stellt sie ihn dahin wie so einen Triebmenschen. Bitte, liebe Schwestern, das braucht ihr nicht machen. Wenn ihr wirklich nicht in der Lage seid, dann solltet ihr nicht die Kopfschmerzen vortäuschen, wenn ihr sie gar nicht habt, ja. Wenn ihr sie habt, dann könnt ihr es sagen, aber sonst nicht. Meine Frau, die würde sagen, Liebster, sie nennt mich anders, aber das geht euch nichts an, wie sie mich nennt, ja. Sie würde sagen, das geht jetzt nicht aus diesem oder jenem Grund. Ich werde selbst kommen, ich werde selbst signalisieren, wenn es wieder möglich ist. Und die Frau braucht natürlich Zeit. Es ist ein Unding, eigentlich eine Lieblosigkeit, wenn man weiß, es sind nur 10 oder 15 Minuten zur Verfügung. Okay, die Frau wird vielleicht dir zuliebe, wird da mitmachen und wird dir das geben, aber sie wird davon nichts haben, ja. Sie kann davon nichts haben. Und darum, ihr Lieben, es braucht den Rahmen, es braucht die Zeit, die Muße, da kann ich dauernd das Handy klingeln, da kann ich dauernd ein Kind reingelaufen kommen, ja, oder die Schwiegermama, also bitte, ja, die sexuelle Reaktionen, Unterschied. Jetzt kann ich endlich sagen, warum das beim Mann so stark körperbetont ist. Schaut, wir haben keinen Zyklus. Das ist der Grund. Wir haben keinen Zyklus. Bei der Frau läuft alles zyklisch ab. Hormone wirken. Da wird ein Hormon ausgeschüttet in einer Phase. Da geht es ihr gut. Da ist sie ausgeglichen. Da kann sie Bäume ausreißen, wenn es sein muss, ja. Und dann um die Zeit des Eisprungs herum ist vielleicht auch das Verlangen nach ihrem Mann am größten. Der Schöpfer wunderbar eingerichtet. Er will ja, dass die Menschen sich vermehren. Und dann klingt dieses Hormon ab. Andere übernehmen die Oberhand. Und dann kann man immer noch zusammenkommen. Aber dann kann es sein, sie wird irgendwann ein bisschen nervöser und ist nicht mehr so ausgeglichen und kratzbürstiger oder was immer. Das sind die berühmten Tage vor den Tagen. Haben wir gestern gehört, das prämenstruale Syndrom. Und dann kommt eine Zeit, wo man aus hygienischen Gründen schon nicht zusammenkommen könnte oder sollte. Ihr seht bei der Frau ganz stark an den Zyklus gebunden, aber bei uns Männern nicht. Im Körper eines Mannes wird ab einem bestimmten Alter Same produziert. Das hat Gott so gemacht, der Schöpfer. Und das bleibt ziemlich konstant und lässt erst im Alter dann so langsam nach. Und darum ist das bei uns viel stärker körperlich, weil das kann gerade bei jüngeren Männern eine große Spannung auslösen oder aufbauen im Körper und drängt Richtung Entladung. Beim Mann schnelle Erregung im Handumdrehen, bei der Frau langsame Erregung. Langsam. Und darum braucht es Zeit. Darum ist schön, wenn auch die Atmosphäre stimmt. Und wir Männer, wir würden das fertig bringen. Wir können die Frau zusammenschimpfen und 10 Minuten später könnten wir den Hebel umlegen und mit ihr im Schlafzimmer verschwinden. Das geht bei uns Männern. Das kriegen wir fertig. Aber eine Frau nicht. Da geht es nicht. Er ist dann schwer abzulenken, habe ich auch was gelesen in diesem englischen Buch, das ich vorhin schon mal zitiert habe. Da berichtet der Autor von einem jung verheirateten amerikanischen Ehemann, der musste einmal 6 Wochen beruflich weg ins Ausland. Jung verheiratet, zu Hause, eine hübsche junge Frau. Und dann kam er zurück nach 6 Wochen, hat sie genommen, hat sie gleich ins Schlafzimmer getragen und war da mit ihr zusammen. Und als er schon eine Weile zusammen war mit ihr, hat sie gesagt, du Schatz, hast du eigentlich das Garagentor zugemacht? Und dann ging es bei ihm. Ja, sie war gar nicht mitgekommen, sie war noch beim Garagentor. Aber er war so schwer abzulenken, ja. Und seht ihr, eine Frau macht das manchmal mit, aber sie ist sehr leicht abzulenken. Da sind die beiden zusammen und dann denkt sie, was werde ich denn morgen kochen? Und was werde ich denn einkaufen? Und auf einmal ist sie ganz weit weg, vor allem Dingen, wenn Männer nicht reden, wenn sie stumm sind wie die Fische im Aquarium, ja. Aber da muss ich etwas sagen zur Ehrenrettung aller Männer hier im Raum. Ich habe in einem ganz schlauen Buch gelesen, medizinischen Fachbuch, dass die Gehirnhälfte, die sehr aktiv ist beim körperlichen Zusammensein, unglücklicherweise auch die ist, wo unser Sprachzentrum angesiedelt ist und das scheint sich da irgendwie zu blockieren und naja, aber ich glaube, ein geübter Ehemann, der wird die Blockade durchbrechen und wird verstehen, das ist doch das Schönste und Innigste, was ein Ehepaar erleben kann, wenn hier keine Zeit ist, auch für liebe Worte, für innige Worte, ja wann denn dann? Meistens ist der Mann initiativ, das ist aber kein Gesetz der Meder und Perser, das ist nicht vorgeschrieben, und die Frau reagierend, aber in einer geübten und vertrauten Ehebeziehung, da kann auch mal die Frau zum Mann sagen, ich würde mich freuen, wenn du heute Abend Zeit hättest für mich. Und da kenne ich doch wenige Männer, die das nicht einrichten werden. Ja, das ist möglich in einer vertrauten Ehebeziehung. So, das ist schon der Schlussgedanke, das ist kein vierter Punkt mehr. Ich möchte sagen, dass die sexuelle Gemeinschaft für Verheiratete, für ein Ehepaar, eine große Bedeutung hat für Mann und Frau, für beide. Nämlich körperlich, Gott, der Schöpfer, hat es so eingerichtet, dass große Entspannung des Nervensystems, des gesamten Nervensystems geschehen kann, durch körperliche Entspannung, hat Gott so eingerichtet, übrigens bei der Frau noch mehr als beim Mann, interessanterweise. Und seelisch-emotional, das Gefühl der Zusammengehörigkeit wird gestärkt. Wenn das Zusammensein schön ist für beide, das setze ich jetzt hier voraus, und Unterschiede und diese kleinen Trenndinge, diese Nicklichkeiten, das tritt alles in den Hintergrund. Und es kann sein, neuer Glanz, neue Harmonie, neuer Schmelz liegt über der Ehebeziehung. Das merken manchmal sogar die Kinder. Die wissen nicht warum. Das sagen wir ihnen auch nicht, ja. Aber die merken manchmal, Papa und Mama, die gehen so lieb miteinander um, ja. Und vielleicht ist das der Hintergrund dafür. Es hat eine große Bedeutung, körperlich, seelisch, emotional, auch geistlich. Es schützt uns gegen Versuchung. Und die Versuchung kommt ja nicht nur in Form von Prostituierten, die ich vorhin erwähnt habe. Es gibt ja auch noch andere Versuchungen, Fernsehen, Internet, Videotheken und alles Mögliche in dieser gefallenen Welt. Ja. Ich habe zum Schluss noch zwei seelsorgerliche Tipps an die Adresse des Mannes zuerst und danach auch an die Adresse der Frau. Lieber Bruder, ich möchte dich bitten, vermeide es, Sachen, Dinge, Gegenstände über die Person deiner Frau zu stellen. Schau, das ist ganz negativ, das wird sie sehr belastend empfinden. Die ganze Woche über ist sie dir nicht wichtig, muss sie funktionieren, muss sie kochen, backen, putzen, hüpfen, springen. Und dann, wenn du etwas Bestimmtes von ihr willst, dann muss sie auch dafür noch zur Verfügung stehen. Da fühlt sich eine Frau benutzt, da fühlt sie sich wie ein Gerät eingeschaltet und später wieder ausgeschaltet. Vermeide das. Sie ist immer wichtig, ob ihr nun gerade zusammenkommen wollt oder nicht. Sie ist ein wertvoller Mensch. Und umgekehrt gilt das natürlich auch. Aber das muss ich in erster Linie uns Männern sagen. Und noch etwas, vermeide es, lieber Bruder, nur den Körper deiner Frau zu lieben, nicht aber ihre Person, die in dem Körper lebt. Ja? Das ist kein Widerspruch. Wir dürfen uns freuen an dem Körper unserer Frau. Mir gefällt meine Frau immer noch. Ja? Und du darfst dich freuen an deiner Frau, aber die wird sehr wohl merken, ob es dir nur um ihren Körper geht oder um die ganze Person. Das wird sie merken, ganz sicher. Das sind so zwei Stolpersteine für Männer, deswegen diese Tipps. Und jetzt zwei seelsorgerliche Tipps an die Adresse der Frau. Liebe Schwester, vermeide es bitte, Sexualität als Belohnung bzw. Bestrafung einzusetzen. Ja, ich weiß, das haben auch schon Männer gemacht ab und zu, haben solche Hürden aufgebaut, ja, zu ihrer Frau gesagt, wenn du das und das und das gemacht hast, dann komme ich wieder zu dir. Das geht nicht, aber meistens machen das Frauen und bauen da geradezu so ein Belohnungssystem auf, ja. Wenn der Mann das und das und das gemacht hat, dann kriegt er wieder einen Zuckerl. Bitte nicht, ja. Das widerspricht dem Prinzip, das wir eben in 1. Korinther 7 gelesen haben. Und vermeide es bitte, deinem Mann zu vermitteln, Sexualität sei nur so ein niederer Trieb. Das machst du, wenn du solche Äußerungen tätigst. Kommst du schon wieder, hast du nichts anderes im Kopf. Er ist ein Mann, er hat auch Sexualität wie ein Mann. Und wenn es mal eben nicht geht, dann musst du ihm das liebevoll vermitteln. Sonst verletzt du ihn. Und ich habe das hier natürlich in Anführungsstriche gesetzt. Ich glaube nicht, dass wir Menschen Triebe haben. Das lehrt ein gewisser Sigmund Freud, weil der den Menschen nur als höher entwickeltes Tier sah. Ja? Tiere haben Triebe, aber wir Menschen sind doch keine höher entwickelten Tiere. Wir haben Bedürfnisse, wir haben Verlangen, aber das sollten wir nicht Trieb nennen, nach meiner Sicht. Wenn du das machst, dann machst du es eben, aber ich mach's nicht. Ich glaube nicht, dass wir Triebe haben. Donnerstagabend, ich kann kaum glauben, dass das erst 2 Tage her ist. Ich fühle mich hier, als wäre ich schon 2 Wochen bei euch. Da haben wir angefangen, Bausteine einer glücklichen Ehe. Da stand schon mal das Wort glücklich hier. Und ich komme in manche Kreise, da kommt gleich am ersten Abend einer auf mich zu und sagt, was, glückliche Ehe? Es geht doch gar nicht um unser Glück. Es geht doch nur darum, dass Gott geehrt wird. Ja, liebe Geschwister, das ist mir doch klar. Wir sind geschaffen von Gott und zu ihm. Unsere erste Aufgabe ist, Gott zu ehren mit unserem ganzen Leben. Bin ich absolut einverstanden. Aber Gott ist doch nicht gegen unser Glück. Er ist doch nicht gegen unser Glück. Er freut sich, wenn wir in seinen Bahnen leben und Glück dabei empfinden. Da dürfen wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Aber wo ist denn nun der Schlüssel zu einer glücklichen Ehe? Ich gebe euch die Antwort, die ich gefunden habe bisher für mich. Und die lautet, wenn der Mann niemals aufhört, um seine Frau zu werben. Du sagst, das macht man doch vor der Hochzeit, um sie werben. Ja, habt ihr alle gemacht, ja. Und fragt mal eure Frauen, wann hat sie sich am glücklichsten gefühlt? Als sie umworben wurde, als wir gekommen sind mit Blumen. Hoffentlich waren es die richtigen, gell? Und als wir weit gefahren sind, um sie zu sehen. Wisst ihr, was ich mal fertiggebracht habe? Ich bin mal 17 Stunden nach Kärnten gefahren, um meine Frau ein paar Stunden zu sehen und dann wieder 14 Stunden zurück. So was macht man und dann denkt eine Frau, oh, was werde ich für einen Ehemann kriegen, ja? Der wird mich ja auf Händen tragen und so. Dann kommt dann später ein bisschen ein Absturz. Aber wenn eine Frau umworben wird, das ist sehr schön. Früher hat man gesagt, wenn ihr der Hof gemacht wird, ja? Und warum hören wir kurz nach der Hochzeit auf? Irgendwie haben wir da so einen Denkmechanismus, der lautet so, jetzt haben wir geheiratet, jetzt läuft uns die Frau nicht mehr weg, jetzt können wir uns den wichtigen Dingen des Lebens zuwenden. Beruf, Karriere, Hobbys, Gemeindearbeit und so weiter. Ja? Aber warum werben wir nicht weiter um unsere Frauen? Darf ich das nochmal sagen? Ich mache es an uns, an meiner Frau und mir fest. Wir sind jetzt 4 Tage getrennt. Ich bin Donnerstag weggefahren und wenn ich morgen nach Hause komme, waren wir 4 Tage getrennt. Ich kann das nicht so machen wie der Mann in Amerika und meine Frau nehmen, ja, wie der das gemacht hat. Nein, man muss erst wieder Beziehung aufbauen, Anteil nehmen, Interesse zeigen, kommunizieren, Nähe aufbauen und dann wird das wieder seine Zeit haben. So geht das. Ich sagte, eine Beziehung besteht aus Nähe und Distanz. Nähe und Distanz. Und wenn Distanz war, auch räumlich, muss man wieder die Nähe aufbauen. Und das geschieht alles durch Kommunikation. Wirkliches Interesse zeigen am anderen. Und so wirbt man um ihn. Und das ist schön, das wird dann der andere beantworten. Und ihr sagt, wir sind Christen, wir machen das nur, wenn du uns zeigst, dass das auch in der Bibel steht. Habt ihr ja recht, ja? Letzte Bibelstelle für heute. Dass jeder von euch sein eigenes Gefäß, schreibt Paulus, sehr schöner Ausdruck für die Frau, wie eine kunstvoll gestaltete Vase, in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse. Du sagst ja vor der Hochzeit, bis sie endlich ja gesagt hat. Nein, nein. Das Griechische unterscheidet ganz genau, ob das eine einmalige Handlung ist oder eine ständige, kontinuierliche, fortlaufende Handlung. 3-mal dürft ihr raten, was hier steht im Griechischen. Immer und immer wieder gewinnen. Und übrigens, der Zusammenhang spricht sogar von Sexualität. Dann geht's weiter. Und nicht in gieriger Lust wie die Heiden. Die fallen einfach über ihre Frauen her. Und das sollen wir nicht. Wir sollen sie gewinnen, immer wieder, durch gute Kommunikation, durch Interesse, durch Aufbau der Beziehung. Und dann ist es für sie viel leichter und viel schöner, auch sich dem Ehemann hinzugeben. Ihr seht, ich habe mich schon längst entschieden, immer wieder um meine Frau zu werben und nicht nur, um sie so weit zu kriegen, ja, das meine ich nicht, sondern überhaupt, es ist schön für eine Frau, wenn der Mann mit ihr diese innige Gemeinschaft lebt. Und das möchte ich gerne. Meine Frau ist auch mein bester Freund, Freundin, mein bester Kamerad. Wir tauschen alles aus, wir haben keine Geheimnisse voreinander. Und darum, in dieser Weise möchte ich sie gewinnen. Und ich kann euch sagen, jetzt muss ich euch Ehemänner noch ein bisschen stupsen, meine Frau, die erfüllt mir jeden Wunsch. Wirklich. Ich habe keine ungebührlichen Wünsche, ich nutze das nicht aus, in keiner Weise. Aber die erfüllt mir jeden Wunsch. Das macht eine Frau, wenn sie zufrieden ist, gibt sie das zurück. Ich möchte sogar behaupten, gibt sie doppelt und dreifach zurück. Also besser kann es dir als Ehemann gar nicht gehen, und mir auch nicht. Wenn wir um sie werben, wenn wir sie begießen, dann öffnet sie den Kelch. Wenn sie beschienen wird, das ist schön für eine Frau, dann gibt sie das zurück. Das ist ihr Wesen. Ich hoffe, ich kann euch damit noch ein bisschen Mut machen. Und wenn das jetzt alles ein bisschen mannlastig war, natürlich spreche ich mehr für uns Männer. Meine Frau war jetzt nicht dabei. Wir haben diese Vorträge auch schon gemeinsam gehalten in etlichen Gemeinden. Wenn sie gesprochen hätte zu den Schwestern, hätte sie mehr noch von ihrer Seite reden können. Das ist nun leider so, das kann ich nicht ändern. Ich habe trotzdem versucht, immer wieder die Frau mit anzusprechen, euch Frauen. Und ich hoffe, ich habe euch beiden Mut gemacht, an der Ehe festzuhalten, in die Ehe zu investieren, Hoffnung zu haben, dass sie noch schöner werden kann und noch mehr zur Ehre Gottes. So, das ist ein gutes Schlusswort. Dann darf ich euch bitten, nochmal aufzustehen und wir beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir im Namen Jesu danken, dass du unser Schöpfer bist und dass du uns geschaffen hast, auch als Mann und Frau mit unseren verschiedenen Sexualitäten, Herr. Danke, du kennst uns durch und durch. Du weißt, wo uns das allen schon irgendwie Mühe gemacht hat, wo es vielleicht auch schon zur Sünde geführt hat. Das müssen wir dir schmerzlich bekennen. Wir brauchen auf keinem Gebiet so viel Gnade wie auf diesem Gebiet, dass auch wir Verheirateten eine Ehe führen können, auch auf diesem Gebiet, die dich ehrt, die rein ist, wo das Ehebett unbefleckt ist, Herr. Das wünschen wir uns und darum bitten wir dich. Hilf jedem von uns, auch den Unverheirateten oder Geschiedenen, den Verwitweten, hilf uns, dass wir dich mit unserem ganzen Leben ehren, auch mit unserer Sexualität. Und wo es nicht war, wollen wir uns tief vor dir beugen, Herr, und danken dir, dass du auch die Verheirateten in besonderer Weise segnest, und lass doch auch Hilfe in diesem Vortrag gewesen sein. So wollen wir uns dir anbefehlen für den Rest des Tages. Hilf den Ehepaaren auch noch, gute Gespräche zu führen. Und ja, wenn wir morgen wieder zusammenkommen, gib auch morgen einen ganz besonders gesegneten Tag hier in der gottesdienstlichen Versammlung und auch abends bei der Taufe. Darum bitten wir dich im Namen Jesu. Amen.